Freude füllt mein Herz. Halleluja. Palmsonntag. Jesus ist eingezogen mit Macht und Kraft und Herrlichkeit in Jerusalem. Aber diese Leute, die Frommen, haben es nicht begriffen. Schade eigentlich. Die Frommen haben es nicht begriffen. Aber die Unmündigen, die Kinder, die einfachen, schlichten Leute vom Land, die haben geschrien, Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. So komisch sind manchmal die Leute. So, mein Thema heute ist, fange an, sonntäglich zu leben. Mach aus jedem Tag, aus jedem Werktag, aus jedem Trauertag, aus jedem Tag der Not und der Arbeit, des Stresses, was auch immer ist, der Krankheit, mach einen Sonntag draus. Und wir sollten Sonntag machen, nicht nur Sabbat, Sonntag, Halleluja, das geht jetzt weiter. Und was Sonntag ist, das werde ich darüber sagen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch wird ein gutes Thema sein, gelebte Vergebung. Gott hat uns die Schuld vergeben. Er hat die Handschrift, die gegen uns stand, diese Anklageschrift zerstört, vernichtet und sagt, vergeben, vergessen, vorbei. Und er hat die Sünden, deine, meine Sünde hinter sich geworfen und hinter Gott gibt's nichts mehr. Das ist aus. Da gibt's nur noch die Unendlichkeit, schwarze Löcher. Und denkt nicht mehr an unsere Sünde, oder er hat unsere Sünde, wie es in der Bibel einmal heißt, dort versenkt, wo es Meer am tiefsten ist, wahrscheinlich das Tote Meer, aber nicht nur das Tote Meer, heute wissen wir, die tiefste Stelle im Meer ist Marianengraben, fast 10.000 Meter tief, und dort hat Gott meine, deine, unsere Sünden versenkt und ein Schild hingehängt, Angeln verboten, no fishing. Verstehst? Vorbei. Gott hat uns erlöst und ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Vergangenheit nicht mehr plagen muss. Ich habe Frieden, ich habe Ruhe, ich habe Gelassenheit. Ich weiß, wenn ich hier meine Augen zumache, ich mache im Himmel meine Augen auf und sage, wo bin ich denn jetzt? Ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht wert. Aber der Herr sagt, das alles habe ich für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz je geglaubt hat. Also gelebte Vergebung, eigentlich eine Fortsetzung von heute. Fang an, sonntäglich zu leben. Dann am Freitag wird das Thema sein, es ist gar Freitag. Und ich möchte dir einfach nur ganz kurz sagen, wir haben morgens keinen Gottesdienst, sondern nur abends. Also du kannst dich gut ausschlafen, ausruhen oder was du auch machst als Berliner. Aber komm abends hier zum Gottesdienst um 19 Uhr. Gott ordnet unser Leben am Kreuz. Am Kreuz wird das Leben geordnet von Mutter Maria, vom Johannes. Das Leben auf Golgatha ist so voller Überraschung. Vater, vergib ihnen ihre Sünden, sie wissen nicht, was sie tun. Da wurde das ganze Leben geordnet von vielen Menschen. Der Schächer kommt ins Paradies. Weißt du, Gott ordnet unser Leben, ganz toll. Auch dein Leben und mein Leben wird geordnet seit Golgatha. Gott bringt Ordnung und eine Linie, einen roten Faden in unserem Leben. So, ganz herzlich eingeladen. Also Karfreitag, 19 Uhr. Denk dran, sag's auch den anderen weiter. Und wir werden auch das Abendmahl hier halten am Karfreitagabend. Das Abendmahl, das passt richtig dazu. Eigentlich müsste es Morgenmahl heißen, wenn wir morgens das Abendmahl feiern. Aber Abendmahl ist so richtig, ja, für uns hier Karfreitag. Dann am Samstag wird das Thema sein, Heilung ist Wiedergutmachung. Die meisten Leute, Karsamstag, was ist am Karsamstag passiert? Die meisten Leute wissen gar nicht, was dabei passiert ist. Du weißt, Jesus hat nicht geschlafen. Am Karsamstag ist unheimlich viel passiert. Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis genommen. Dein Opa, der nicht an Gott geglaubt hat, und deine Uroma Eva und Adam, der Onkel Adam, verstehst, die hat er alle rausgeholt. Noah und alle, die gelebt haben, die vorausgeschaut haben auf die Erlösung, auf Golgatha, das Gefängnis gefangen genommen. Das ist also die Botschaft, die ich hier haben werde. Heilung ist Wiedergutmachung. Deine Geschichte, deine Familiengeschichte, das wird alles gut gemacht, geordnet. Also Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dann am Sonntag, den 1. April, das ist kein Scherz, 1. April, um 10 Uhr, haben wir Ostergottesdienst und mein Thema ist, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt geht dieser Triumphzug Jesu weiter. So, das sind die Einladungen, die ich weitergebe. Ich möchte Mut machen, höre die Predigten auch an dem Internet oder sage den Leuten, die Predigten, die wir hier gehalten haben, wir haben sehr viele gute Nachrichten, gute Botschaften. Das Evangelium wird verkündigt. So, letzten Mittwoch war das Thema, bleibe bei deiner Berufung. Schwankt nicht hin und her und sagt, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst, hat Christus mich freigekauft, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe, war gestern das Thema. Ja, und lauf nicht vor deiner Aufgabe weg. Also, lauter Ermutigung, das ist unser Auftrag hier. Und jetzt fang sonntäglich an zu leben. Mach aus diesem Tag, auch wenn du mit falschem Fuß aufgestanden bist und müde bist und die Uhr vorstellen musstest, diese Plagerei, da verstehst du, einmal runter und einmal rauf, seit 38 Jahren machen wir diesen Zirkus schon mit. Verstehst? Mach einen Sonntag drauf, mach einen Festtag. Halleluja, auch dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und wenn du fröhlich bist und dich freust und jubelst und jauchst, das wird ein guter Tag werden. Aber wenn du sagst, oh Mann, ich muss schon wieder aufstehen, jetzt ins Geschäft gehen oder was auch immer ist, freu dich, dass du leben kannst, dass du jeden Morgen neu aufstehen kannst. Fang an, Gott zu danken. Ich habe in Stuttgart, als ich anfing, als junger Bursche, ein junger Pastor, habe ich eine alte Schwester gehabt, die war über 90. Und wenn sie Zeugnis gegeben hat oder wenn ich sie mal besucht habe oder was auch immer, sagte Pastor, ich bin so dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehen kann. Du weißt gar nicht, was das alles bedeutet, wenn du nicht mehr aufstehen kannst. Wenn du ans Bett gebunden bist oder im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich, wo du dich befindest, da bist du froh, dass du jeden Tag aufstehen kannst und deine Hausarbeit oder was auch immer ist, machen kannst. Am Sonntag, Jesu Einzug in Jerusalem, der Erlöser kommt, das Reich Gottes bricht an. Halleluja, Jesus betritt die Bühne, dieser Held, dieser Sieger, dieser Triumphator, er betritt die Bühne. Jesus kommt nicht als Gewicht, ach, jetzt muss ich sterben, ich habe Angst. Nein, er kommt als Sieger und die Jünger rufen Hosianna. Die haben kapiert, um was es geht. Es ist nicht nur Kreuzigung, Heiland, jetzt wirst du sterben müssen. Nein, der Herr Jesus hat das alles gewollt. Das ist alles bewusst passiert. Aus Liebe zu dir und zu mir. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Nein, der Heiland wird gekreuzigt. Der Herr Gott muss sterben. Nein, der muss nicht sterben. Der wird wieder am dritten Tag auferstehen. Er hat den Jüngern angekündigt. Macht euch keine Gedanken, ich werde auferstehen. Und hier im Palmsonntag, da begann die Wende der Geschichte im Leben Jesu und der Heilsgeschichte. Unser Erlöser betritt die Bühne, triumphierend auf dem Esel. Meine Kinder haben so eine Hörspielkassette gehabt, vielleicht kennt der ein oder andere noch, auch so aus den früheren Zeiten, Freddy der Esel. Und da ist eine Geschichte vom Freddy, von diesem Esel, der so traurig ist und sagt, keiner will mich, keiner braucht mich. Und dieser Esel ist eigentlich zur Steinigung freigegeben worden. Keiner liebt mich, keiner benutzt mich und so weiter. Und dann kommen zwei Männer, wird in dieser Geschichte erzählt, in diesem Kinderhörspiel wird erzählt, da kommen zwei Männer, nehmen den Esel, das erschreckt euch, was, der werde ich geschlachtet, was passiert jetzt mit mir? Die wissen nicht, was mit dem Esel passiert, der Esel weiß nicht, was mit ihm passiert, aber dann wird er vor einem Mann gestellt, der wird auf den Esel gesetzt und der Esel wird plötzlich nach Jerusalem reingeführt und der ist ganz stolz, der denkt, das alles passiert nur wegen ihm, nein, wegen dem, der auf ihm sitzt, Jesus Christus. Freddy, der Esel, ist so glücklich und dass er den Heiland tragen durfte. Wir haben nachher später diese Geschichte von Christophorus, der den Heiland getragen hat. Verstehst du? So glücklich. Er wusste gar nicht, was mit ihm passiert. Und ja, der arme Esel, der arme Mensch weiß nicht, was mit ihm geschieht, was mit dem Einzug Jesu in Jerusalem geschehen ist. Gottes Prozess hat begonnen. Und jetzt wird alles ganz offiziell und amtlich. Und so weiter. Jesus betritt Jerusalem nicht als Versager, sondern als Sieger und Gewinner. Er kam, er litt, er sah und er siegte. Das ist, was Jesus wirklich getan hat. Er siegte. Halleluja. Er siegte über das Römertum, er siegte über das Judentum, er siegte über den Atheismus, über die ganze, das ganze Pöbelvolk. Er siegte. Er siegte, er stand auf. Und man hat gedacht, die Leiche ist gestohlen worden. Nein, Jesus kann man nicht stehlen. Er ist auferstanden. Der Gekreuzigte lebt und freut sich bester Gesundheit. In Hebräer Kapitel 10, Vers 5, und das ist Palmsonntag, da heißt es, Jesus, oder von ihm heißt es, siehe, ich komme, Gottes Willen zu erfüllen. Jesus zieht in Jerusalem ein, um all das zu erfüllen, was die Propheten geweissagt haben. Er kam, den Willen Gottes zu tun, die Menschheit zu erlösen und Gott zu verherrlichen, Gott die Ehre zu geben. Und zu zeigen, das Gesetz ist beendet, jetzt fängt ein neues Zeitalter an, das Zeitalter der Gnade. Und wir sind jetzt mittendrin im Zeitalter der Gnade. Für die Passionswoche hat Gott selbst das Drehbuch geschrieben, nur nebenbei. Er hat die Regie auch über allem, was passiert. Das ist kein Zufall. Petrus predigt, Pfingsttag und Apostelgeschichte 2, Vers 38, da heißt es so, wissen nun das ganze Israel, all die Juden, all die Ausländer, die hier in der Stadt sind, dass Gott diesen Jesus, den wir gekreuzigt haben und so weiter dahingegeben worden ist, zum Herrn und Christus gemacht worden ist, also zum König und Messias. Christus ist das Gesalbte Gottes gemacht hat. Und Petrus später, paar Wochen oder Monate später, vor dem Hohen Rat, gibt Zeugnis mutig mit seinem Bruder Johannes, Apostelgeschichte 4, Vers 10. Und da heißt es, so sei euch kundgetan. Und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Der Name Jesu Christi, der Name von Jesus, vom Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten aufweckt. Und durch diesen Jesus ist der Lahme gesund geworden. Halleluja. Das ist, und man hat ihnen verboten, spricht, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Von Moses könnt ihr reden, von Alten Testament könnt ihr reden, aber nicht mehr von Jesus. Und durch diesen Jesus hat Gott den Mann gesund gemacht. Zeichen und Wunder geschehen in dem Namen Jesu. Versteht ihr das? Jesus lebt. Jesus lebt. Der Prozess Gottes geht weiter. Die Geschichte Jesu geht weiter und nimmt da mit diesem Einzug in Jerusalem, nimmt die Weltgeschichte ihren Lauf. Die Weltgeschichte nimmt ihren Lauf. Als ich in Rom mal im Kolosseum war und da plötzlich laufe ich so rum und begutachte und bestaune und diese Dinge. Hier haben Tausende von Christen gelitten, hier wurden Menschen gefoltert und gequält und da ist ein Kreuz mittendrin in der Arena. Und da habe ich mich gefreut. In der Arena, in dieser Kampfstätte, da steht ein Kreuz und dann lese ich unten diese Worte von dem Kaiser. Gesiegt hast du, o Galiläa. Das ist Palmsonntag. Gesiegt hast du, o Galiläa, über das ganze römische Imperium. Es hat Jahre gedauert vielleicht. Sind viele Menschen in den Tod gegangen. Aber gesiegt hast du, o Galiläa. Und das Schöne dabei ist, bei diesem Freddy, dem Esel, der war so erstaunt, die Leute ziehen ihre Jacken, legen auf den Weg, oder die Klamotten, was sie haben, und vielleicht sogar das Unterhemd auch noch hingelegt, alles dem Esel, und er darf stolz, arrogant rübergehen und sagen, was ist da los? Kein roter Teppich, aber die Leute ziehen ihre Kleider aus, geben die alles hin für diesen Messias, der auf dem Esel sitzt. Christus in deinem Leben bringt Herrlichkeit, Halleluja, bringt Freude, bringt Frieden. Palmsonntag, lass Jesus rein. O selig Haus, wo man dich aufgenommen hat, so singen wir in manchen Liedern. Palmsonntag, Jesus kommt auf diese Weltbühne, beginnt seinen Triumphzug und durch Land und Stadt, durch jede Ortschaft geht ein Lauffeuer. Er lebt, wir haben gesiegt. Halleluja, das ist die Botschaft vom Palmsonntag. Es ist nicht nur, unser Heiland ist gestorben, oh bitte, bitte, bitte. Nein, wir müssen uns nicht fürchten von niemand mehr, von keinem hohen Priester, von keinem Pilatus, von keinem Herodes, von keinem Cäsar, von keinem Nero, von keinem Hitler, von keinem Mao, von keinem Stalin. Jesus lebt. Wo sind die ganzen Herren dieser Welt? Schau sie an. Verstehst du, wo sind sie? Palmsonntag. Ich arbeite mal an der großen Kirche dort am Leopoldplatz, mache irgendetwas. Da kommt so ein Mann vorbei mit einem Hund und sagt, Nero, komm her. Denke ich, was ist? Nicht der Kaiser Nero, der Hund war der Nero. Weißt du, wo hast du schon einen Jungen gehört, wo Nero heißt? Ja, also kein Mensch gibt einem Jungen den Namen Nero, aber dem Hund gibt man den Namen Nero. Aber wenn ich dann so die Namen höre von vielen Christen, Paulchen und Peterchen und was weiß ich, weißt du, diese Namen. Und es gibt sogar, wenn ich so in Spanien oder in dieser spanischen Welt irgendwo mal bin, da gibt es sogar Männer, die heißen Jesus Maria oder Maria Jesus oder wie auch immer, verstehst du? Die nehmen diesen Namen an und die schämen sich nicht an Jesus. Stell dir mal vor, du würdest auch Jesus Maria heißen. Verstehst du, toller Name. Wie stolz. Natürlich muss gut katholisch sein. Aber das ist was Schönes. Von Land zu Land geht es ins Lauffeuer. Überall entstehen Gemeinden. Wenn ich so den Petrus nachher und Paulus sehe, überall die Christen, die sich zerstreut haben, die haben Gemeinden gegründet. Und das begann alles am Palmsonntag. Der erste Schritt ist immer der schwierigste und der wichtigste Schritt. Und das war für den Herrn Jesus der erste Schritt, als er Jerusalem betrat. Diese Nachricht des Evangeliums war eine Siegesbotschaft. Verbreitet sich bis in die entlegensten Winkel dieser Erde. Es ist vollbracht, es ist getan. Verstehst du? Das ist die Botschaft. Nicht jetzt, oh, der Heiland wurde gekreuzigt. Weißt du, Golgatha, das ist ein trauriges Fest. Ja, meistens am Karfreitag ist immer das Wetter schlecht. Man denkt Erdbeben und Unwetter, die Götter zürnen. Nein, Gottes Wohlgefallen ruht auf dieses Werk, was geschehen ist auf Golgatha. Weißt du, wir sehen immer so negativ. Wir sehen immer nur die dunkle Stelle, diesen schwarzen Punkt. Nein, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Was siehst du? Verstehst du? Ein Referent, der über das positive Denken einen Vortrag gehalten hat, dann nimmt er weißes Blatt Papier und hält hoch und sagt, Leute, was seht ihr? Dann sagt er weißes Blatt, dann macht er einen Punkt, hebt es nochmals hoch, Leute, was seht ihr? Einen schwarzen Punkt. Dann sagt er, seht ihr, ihr seid so komisch. Ihr seht immer nur diesen schwarzen Punkt. Ihr seht nur das Kreuz. Ihr müsst auch das weiße Blatt sehen. Diese Möglichkeiten, was man alles noch darauf schreiben kann. Unter diesem Zeichen siegen wir. O Galiläa, du hast gesiegt. Das Wohlgefallen Gottes ruhte auf ihn. Die Sonne verfinsterte sich. Das alles ist mit Palmsonntag eingeleitet worden. Es ist nicht nur ein kleiner Spaziergang nach Jerusalem. Nein, das war ein Einzug, ein machtvoller Einzug Gottes. Er erniedrigt sich, naja, auf einem Esel, nicht auf einem Elefanten oder Kamel oder einem Pferd oder weißen Schimmel. Nein, auf einem Esel kommt der Herr. Diesen Freddy. Gott liebt die Freddys. Halleluja. Diese armen, schwachen Geschöpfe, die zur Steinigung dahingegeben ist. Und die erste Erlösung fand an einem Tier statt, nicht an einem Menschen. Einem Esel. Dieser Esel hat wahrscheinlich so nach der Überlieferung wahrscheinlich einen Menschen irgendwie getreten durch, oder ein Mensch ist zu Tode gekommen durch diesen Esel. Und jetzt war er da zur Steinigung. Ihn kann jeder haben, der ihn haben will. So vogelfrei. Deshalb haben die Jünger, die haben nicht den Esel gestohlen. Manche denken, die Jünger haben den Esel gestohlen. Nein, die haben den Esel erlöst und der Heiland sitzt drauf. Wenn der Herr Jesus in deinem Leben ist, hast du Gnade und Barmherzigkeit. Egal, was in deinem Leben passiert ist, nur nebenbei. Jesus ist ein von Gott bestätigter, von Gott beglaubigter. Die Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt. Tote werden plötzlich in Jerusalem gesehen. Heilige, die wurden in Jerusalem gesehen. Plötzlich geht Abraham spazieren auf der Via della Rosa wahrscheinlich oder wo auch immer. Und die anderen, die sie so gekannt haben aus ihren Fantasien. Wir Menschen denken, das war ein Fehlgriff, was alles da passierte. Die Juden haben keinen Durchblick gehabt. Die Römer haben keinen Durchblick gehabt. Nein, das war alles von Gott bis ins Detail geplant. Überleg einmal, deine Erlösung ist bis ins Detail geplant gewesen. Herrlich. Du musst, die Menschen haben es nicht verstanden. Beim Sonntag. Die Menge jubelt. Der König kommt, der König kommt, der König kommt. Und das ist wirklich, Jesus ist der Herr aller Herren. Und König aller Könige. Und überall, wo das Evangelium hinkam, wenn ich so die Geschichte lese, in der Apostelgeschichte, da war eine große Freude. Eine große Freude. Das ist was die Engel verkündigt haben in Bethlehem. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Mein Herz jubelt. Ich jauchze, ich freue mich. Fang an, sonntäglich zu leben, ist meine Botschaft. Weißt, fang an, in der Freude zu leben. Hab jeden Tag Weihnachten. Ist das nicht toll? Jeden Tag. Man beschenkt sich selber und fühlt man sich von Gott beschenkt, von Gott heimgesucht, von Gott besucht. Und überall war Freude. Und Jesus hat uns angenommen, Jesus hat uns lieb. Und sogar all die Feiglinge und all die und so weiter, all die Versager, den schwachen Petrus, damit beginnt eine Erlösung. Er vergibt unsere Sünden. Und sogar dem Schächer, und das ist das Schöne, und hier möchte ich einsteigen, sogar den Schächer, der eigentlich nicht ein Dieb war. Die meisten Leute lesen die Bibel nicht und kennen die Bibel nicht. Die denken, das sind Diebe gewesen, Mörder gewesen, die gekreuzigt worden sind. Nein, die haben die Tiere geschächtet, weil sie Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen wollten. Und dann wurden sie erwischt. Sie wollten einen richtigen Gottesdienst, sie wollten was Echtes, was Wahres, was Gutes. Und man jetzt hat sie erwischt und hat ans Kreuz genagelt, weil sie ja sich nicht an das römische Gesetz gehalten haben. Passiert heute auch. Schächte doch hier irgendwo unsere Türken, verstehst du? Die schächten auch immer noch. Da laufen die Leute Sturm, die Alternativen, die Grünen oder welche auch immer, nur nebenbei. Und die hat man erwischt. Und denen einem sagte, und du Schächer wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Vor ein paar Minuten hat er noch gespottet und gelästert. Er spielt hier eine wunderbare Rolle, die der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha, dort geht die Erlösung weiter. Dort geht die Wiederherstellung weiter. Das werden wir in den nächsten Tagen hören. Ich lade dich ganz herzlich ein. Es geht nicht in die falsche Richtung, wie manche Leute denken. Weißt du, der arme Petrus, nein, das alles musste passieren, dass die Schwäche des Menschen offenbar wird. Ich kann's, ich mach's, ich schaff's. All diese Jünger, große Sprüche geklopft. Und der Herr hat gesagt, ich kann gar nichts. Ohne mich kannst du gar nichts tun, lieber Petrus. Wir brauchen eine Erlösung. Und deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb sitzt er auf dem Esel und erfüllt das Wort Gottes. Golgatha war für mich kein Unfall. Und alles, was dort passiert, weißt du, da musst du nicht weinen und traurig sein. Niedergeschlagen und Depressionen kriegen. Wenn du nur Golgatha kennst und Ostern nicht kennst und weißt nicht, was an Ostern passiert ist, dann musst du depressiv werden, traurig werden. Er starb, aber er ist auferstanden. Das ist die Botschaft, Leute. Sonntag. Sonntag. Jesus kam freiwillig auf diese Erde. Er musste nicht hierher kommen. Er musste nicht auf diesem schwachen Esel reiten. Er musste nicht bei den armen Leuten zu Hause sein. Kranken, armseligen und schwachen. Nein, er kam, um hier einen Triumph zu machen. Die Mächte, die Fürsten und Gewaltigen, eine Blamage, einen Skandal hinlegen. Ein Justizmord. Verbrechen, weißt du, die verurteilen einen Heiligen, den Heiligsten überhaupt, verurteilen sie als einen Verbrecher. Er hat Gott gelästert. Nein, er hat den Willen Gottes getan. Jesus kam aus Liebe zu uns, hat es nicht nötig gehabt. Und in allem, was passiert, führt Gott die Regie. Dass der Esel gerade da ist, dass alles da ist, dass der Wasserträger da ist, einen Saal vorbereitet, wo Jesus das Abendmahl halten kann, mit Leder ausgelegt, ein römisches Haus wahrscheinlich. Wo ist das Haus? Da war alles parat. Da griff ein Rädchen ins andere, wie ein Uhrwerk, damit das Paradies uns sich öffnet. Jesus versprach dem Schächer, heute noch, nicht irgendwann, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies ist Sonntag. Leute, da ist alles, da grünt, da wächst, da blüht. Ja, diese kleinen Blümchen. Da ist das Leben da, das Frühling. Wir denken immer Katastrophe. Nein, wir müssen Winter und diese Kälte durchmachen, damit wir Frühling erleben. Damit wir die ganzen Bazillen und die ganzen Schädlinge erfrieren. Ja, deshalb muss das Schreckliche sein. Und deshalb, Jesus starb für das Negative, für die Sünde, für das Schlechte. Sonntäglich Leben wurde von Jesus hier eingeleitet, als er nach Jerusalem einzog. Und seitdem sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Auf das erfüllt würde, was der Propheten gesagt haben, was Moses gesagt hat, was Gott offenbart hat auf dem Sinai. Weißt, wir haben zwei Berge. Du kannst immer noch am Sinai hängen und gucken, dieser Berg raucht und was weiß ich. Und Leute dürfen an diesem Berg nicht ran. Und selbst wenn ein Tier diesen Berg berührt, muss es gesteinigt werden. Aber Golgatha, wir singen ein schönes Lied, Lasten verschwinden auf Golgatha. Peter, haben wir dieses Lied? Wir haben dieses Lied, glaube ich. Ja, wir könnten es durchaus singen. Lasten verschwinden auf Golgatha. Egal, was du für eine Last hast. Wie groß deine Sünde ist. Selbst wenn du ein Schwerverbrecher bist. Lasten verschwinden auf Golgatha. Wenn du Jesus annimmst, wirst du gerettet. Und es ist egal, was du verbrochen hast. Seit Golgatha gibt es keinen Leistungsdruck. Du musst die Gebote halten. Du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Weißt du, wir sind befreit. Wir machen das gar nicht mehr, weil wir gar keine Lust mehr haben, es zu sündigen und negativ zu leben und negativ zu denken. Wir sind frei, erlöst. Wir sind nicht mehr unter dem Zwang des Gesetzes, unter den Verboten. Ist das auch koscher? Ist das in Ordnung? Darf ich das? Im Wort Gottes heißt es, dem Reinen ist alles rein und was Gott gereinigt hat, nenne ich gemein und unrein. Golgatha reinigt unser Leben. Der freit uns aus der Sklaverei, aus dem Diensthause dieser Welt. Du bist nicht mehr abhängig vom System. Jesus hat die ganzen Systeme bloßgestellt. Römer, rutsch mir den Puckel runter. Juden, rutsch mir den Puckel runter. Hohe Priester, rutsch mir den Puckel runter. Du bist auch ein Heuchler. Weißt du, wir lesen diese kleinen Geschichten in der Bibel und Jesus hat die ganzen hohen Priester, die ganzen Geistlichen blamiert. Wir denken manchmal, weißt du, warum ist diese Geschichte in der Bibel? Petrus, der Herr hat zu Petrus gesagt, bevor der Hahn ein paar Mal kräht und guten Morgen sagt, hast du mich dreimal verleugnet. In der Bibel, wenn du die Bibel liest, dem hohen Priester war verboten, dass er einen Gockel zu Hause hält. Denn das Tier war für den Juden unrein. Und was macht, das war der Gockel des hohen Priesters, der Kekigriki gerufen hat. Verstehst du? Und Gott, und all das, was passiert, ist die Bloßstellung der religiösen Welt, der Frommen, der Scheinheiligen, der hält einen Gockel und will anderen Vorschriften machen, was rein und unrein ist. Eine Bloßstellung. Natürlich versagt auch der liebe Petrus, und das wird in der Bibel festgehalten. Weißt du, der Gockel. Aber auch eine Botschaft. Alles hat eine Botschaft. Der Esel hat eine Botschaft, der Gockel hat eine Botschaft. Und selbst der Gockel erfüllt ein Werk Gottes. Er stellt den hohen Priester bloß. In aller Liebe. Weißt du, seit Sonntag ist hier, kannst du einen Gockel halten, kannst auch einen Ferkel halten. Spielt keine Rolle. Wir sind frei. Wir sind frei. In den Hütten der Gerechten, heißt es in der Bibel, singt man vom Sieg. Da klagt man nicht, da jammert man nicht mehr, da heult man nicht mehr, da singt man vom Sieg. Halleluja. Hosianna. Das sind diese Worte des Glaubens. Viele Christen sind Workaholiker. Und sie begreifen Jesus nicht. Sie denken, ich muss noch was tun. Ich muss noch zu meiner Erlösung was beitragen. In Argentinien predigt ein dynamischer Prediger und redet voll Kraft und Vollmacht und dass die Leute sogar Gänsehaut kriegen. Und dann springt ein junger Mann hoch und sagt und kommt nach vorne, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt er, beruhige dich und setz dich hin. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Der Heiland hat schon alles für dich getan. Du musst nur die Erlösung annehmen und Danke sagen. Und das ist, was deine Seele glücklich macht. Das ist Sonntag. Und nicht, ich muss was tun. Nein, das ist Freizeit. Richtiger Sonntag ist Freizeit. Frei von allen Spannungen. Gibt's Kuchen, Kekse, gibt's, ja, Schnitzel. Also bei uns hat's zu Hause meistens einmal in der Woche Fleisch gegeben. Das war am Sonntag. Und ich weiß noch wie heute. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, aber mein Vater, wir waren nicht religiös. Aber in der Sowjetunion, ja, mein Vater, als er dort lebte, wir mussten jeden Samstag unseren Hof kehren. Ich wusste gar nicht warum, weil er immer gesagt, morgen ist Sonntag, wir müssen alles sauber machen und alles putzen. War es immer Samstag. Samstag war Putztag. Als wir nach Deutschland kamen, da war auch Samstag Badetag bei den meisten Leuten. Vielleicht kennt ihr das noch. Heute kannst du jeden Tag zweimal baden. Aber weißt du, Sonntag, man freut sich. Wir möchten Sonntag. Am Sonntag zieht man sich die besten Kleider an. Man freut sich am Leben, man nimmt am Leben teil, man gönnt sich was. Ein Gläschen Wein oder was auch ist, einen kleinen Spaziergang. Und Sonntag ist nicht dazu da, um die Zeit vor dem Fernseher totzuschlagen oder was auch immer. Oder zu zechen oder zu saufen und zu fressen. Nein, Sonntag ist da, dass ich das Leben genieße. Und du wirst mit mir heute noch, Schächer, im Paradiese sein. Fang an, sonntäglich zu leben. Und zwar, das muss gelernt werden. Die meisten Leute können nicht leben. Entweder sind sie in dem Extrem oder in dem Extrem. Entweder saufen und fressen sie und was weiß ich, was sie alles übertreiben oder machen gar nichts. Also fang an, das Leben zu genießen. Heute ist der Tag des Herrn. Lass es zergehen, der Tag des Herrn. Das ist Sonntag. Fang an, festlich, feierlich zu leben. Das Leben ist viel zu kurz. Das Leben ist viel zu kurz, dass du lebst. So schnell geht es vorbei. Plötzlich bist du 100. Und manche schaffen das nicht einmal das. Sonntag soll ein Freudentag sein. Soll das der beste Tag der Woche sein. Sonntag. Und weißt du, die Juden haben mit dem sechsten Tag, das ist der Sabbat, der siebte Tag, der Sabbat. Weißt du, die rechnen die Tage rückwärts. Wir Christen rechnen die Tage vorwärts. Der erste Tag der Woche, ist der schön, ist der stark, ist der gesegnet, da gehst du die ganze Woche gesegnet. Und weißt du, und da, so läuft die ganze Woche. Das ziehst du noch bis Mittwoch, bis Donnerstag und dann sagst du, jetzt wirst du wieder Sonntag kommen. Und am Sonntag, da kümmert man sich um seine Seele, geht man in die Kirche, Ich bin in Bayern groß geworden. Also bayerische Leute sind ganz anders. Die haben meistens Kirche und neben der Kirche ist ein Wirtshaus. Und die Frauen sind in die Kirche gegangen und die Männer sind ins Wirtshaus gegangen. Und dann, wenn es fertig war, die Messe und, das, und so weiter, haben sie sich wieder getroffen und sind wieder nach Hause gegangen. Also, man freut sich am Leben. Und ich weiß noch, wie heute, man geht hinaus. Und wie viele Leute gehen heute noch in die Kirche? In Berlin nicht einmal 10%. Traurig. Und deshalb stimmt das Leben auch bei den meisten Leuten nicht. Weil sie nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie nicht mehr beten, weil sie nicht mehr glauben. Wir sind schlimmer als die Heiden. Die Heiden, die haben noch ihre Götter gehabt. Und wo sind wir Christen? Sonntag ist mehr als nur ein Ruhetag, Faulenzertag oder ein Arbeitstag, wo man die ganze Arbeit von der ganzen Woche macht. Putzen, Akten durchlesen oder was man auch sonst noch tut. Sonntag soll ein Freudentag sein. So wie Gott es will und eingerichtet hat. Dass man um sich selbst kümmert und Gott kümmert, seine Familie kümmert. Die Natur sich kümmert und genießt. Oh, wie schön hat Gott doch alles gemacht. Also ich bin begeistert von der Natur. Von der ganzen Schöpfung. Aber die meisten Menschen sehen die Schöpfung nicht mehr. Die haben keinen Blick mehr für die Schöpfung. Nur noch künstlich, nur noch Flimmerkasten. Sonntag ist eine Zeit des Heilswerden. Jeden Tag, Sonntag. Gott will, dass unser Leben Qualität hat. Brüder und Schwestern, unser Leben soll Qualität haben. Und fang an, vom Sonntag her zu leben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und dann freust dich, am Montag freust dich wieder. Die Freude am Herrn. Und das Leben ist nicht nur Rackern und Kämpfen, sondern Leben in der Gegenwart Gottes und aus der Gegenwart Gottes herausleben. Das ist Sonntag. Und nicht Sabbat. Ich habe mal einen Juden bei mir am Leopoldplatz gehabt. Und dann sagte ich, kann zu dir, also ein Sprecher aus Israel, ich kann zu dir nur dann kommen, wenn ich weiß, mein Quartier ist nicht weiter wie 1200 Meter. Habe ich gesagt, wieso denn das? Ja, wir Juden dürfen nicht länger laufen zu Fuß. Ich möchte zu Fuß zum Gottesdienst kommen am Sabbat, am Samstag. Aber die Kirche darf nicht weiter sein wie 1200 Meter. Und das ist was einem erlaubt ist. Und natürlich schwindeln die Juden sowieso. Da steht es im Talmud, da steht drin, also wenn du am Sabbat verreisen willst, nimmst einen Esel, nimmst einen Schlauch Wasser, setzt dich drauf und das ist dann koscher. Weißt du, du sitzt auf dem Wasser und nicht auf dem Esel und läufst nicht zu Fuß. Alles nur Schwindelei. Weißt du, du darfst am Sonntag wahrhaftig sein. Und da musst nicht mogeln, wie komme ich da durch? Am Sonntag, am Sabbat darf der Jude nicht einmal kochen, nicht einmal sein Essen warm machen. Muss kalt essen. Also ich sage das ja nur, verstehst du? Sabbat, das ist, weißt du, das darfst du. Die haben sich am Sabbat versündigt, weil sie Sabbat nicht gehalten haben, deshalb kamen sie in eine babylonische Gefangenschaft. Nur nebenbei. In Gott ruhen, das ist Sabbat. Das ist Sonntag, das ist für mich Sonntag, was der Herr Jesus wollte. Ich darf ruhen, ich darf ich sein. Ich darf ich sein. Und wenn ich 3 Kilometer laufen will, dann laufe ich 3 Kilometer. Deshalb wird Gott mich nicht steinigen. Aber du siehst die Angst vor Gott. Sonntag ist diese Angst weggenommen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Sonntäglich leben heißt es, sich von Gott beschenken zu lassen. Das ist schön. Das darf ich. Wir sollen alle Tage Sonntag haben. Und der Teufel will dir das Leben vermiesen, dass du auf jedem Tag einen Alltag machst und am Sonntag am schlimmsten. Das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Ja, furchtbar. Das ist nicht Gott. Das ist lebensfeindlich für mich. Weißt du, du bist ein Sklave von Sabbat. Das darf ich nicht. Gott will, dass du das Schöne genießt, dass du lachst und dass du dich freust. Und er will, dass du fröhlich aussiehst. Die Bibel sagt immer, wir sollen fröhlich sein und nicht bitter und sauer, als wenn man Magengeschwüre hätte. Nur so, diese Leute sind sauer und bitter. Du musst dich nicht quälen bei Gott und nicht plagen. Gott hat dir den Feiertag für den Menschen eingerichtet. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich. Lesen wir mal, wie das Himmelreich verglichen wird. Ein Hochzeitstag. Da wird nicht Knecke und Selters genossen. Ein Hochzeitstag. Da bringt man das Beste auf den Tisch. Und das ist Sonntag, was der Herr will. Und nicht kalte Speisen. Oder überhaupt gar keine Speisen. Nur ganz wenig. Nein, Gott will, dass du dich freust. Der Feiertag darf dich nicht versklaven. Der Sabbat, dieser Ruhetag im Herrn, darf dich nicht versklaven. Und die Bibel sagt, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Und zwar nicht nur einmal in der Woche, sondern die ganze Woche über. Einmal in der Woche. Und das ist viel zu wenig. Ich will mich immer freuen. Und nicht, wo mir das alles verboten, vermasselt und vermiest wird. Am Sabbat, da darfst du deinen Hobbys nicht nachgehen. Verstehst du? Und das ist nämlich, was Gott will, dass du deinen Hobbys nachgehst. Im Garten ein bisschen gärtnerst. Oder was weiß ich, was du machst. Fischen gehen. Auch das ist verboten, fischen zu gehen. Da können einen Fisch anbeißen, du musst den Angelhaken rausziehen. Weißt du, ich kann dir das sagen, ich habe 3 Jahre lang Judaismus studiert und ich kenne den babylonischen Talmud und den Jerusalem-Talmud bestimmt 10.000 Seiten durchgeackert und durchgearbeitet. Ich weiß, was erlaubt und was verboten ist und ich freue mich so sehr, dass ich Jesus habe und dass ich die Freiheit des Geistes habe und dass mir alles erlaubt ist. Mir ist alles erlaubt, seit Jesus, seit Golgatha, aber nicht alles frommt mich, nicht alles brauche ich. Nicht alles muss ich haben. Ich kann mich selbst entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Stell dir mal vor, wenn du den Ruhetag ernst nimmst und Gott ruhte von seinen Werken. Weißt du, was er dann gemacht hat? Der saß im Sessel und hat nichts gemacht. Das ist nicht Gott. Gott war sehr fleißig. Wenn Gott nur eine Sekunde aussetzen würde, da würde Chaos im Kosmos sein, da würde Katastrophen geben, da würden die Tiere verhungern, die Menschen verrecken. Aber Gott hat gearbeitet. Und ja, Gott hat gearbeitet, Pärchen zusammengebracht. Gott hat gearbeitet, mit Kindern gespielt. Jesus spielte mit den Kindern, mit den, wo auch immer. Gott wollte nicht, dass der Mensch ein Roboter und nur ein Konsument ist. Gott wollte, dass er sich entfaltet. Lebe, fang an, sonntäglich zu leben. Ich darf innehalten, nachsinnen, Kraft schöpfen, Kraft durch Freude, durch Singen, durch Musizieren, was auch immer ist. Ich mag das. Ich mag singen. Wir singen, für manche singen wir viel zu viel. Aber ich singe gerne. Ich freue mich an der Musik. Und wenn ich mal Depression habe, dann nehme ich mein Akkordeon und mache Musik. Ja, die Freude ist es. Kraft durch Freude. Und Hobbys können Freude sein. Fischen kann Freude sein. Schreiben kann Freude sein. Gott hat uns befreit von diesem Leistungsdruck und irgendwelchen Zwängen. Wir sind frei. Das ist Sonntag. Fang an, sonntäglich zu leben. Schächer, du wirst mit mir im Paradiese sein. Erst der freie Mensch ist schöpferisch. Menschen, die gebunden sind, die versklavt sind, die sind nicht kreativ. Aber du regenerierst dich. Du wirst fröhlich, wenn du dich entspannen darfst. Das tun kannst. Endlich das tun kannst, was ich sollte. Und find heraus, ich habe gestern darüber gepredigt, find heraus, was ist deine Aufgabe. Lauf von Gott nicht weg. Wie dieser Jona. Find heraus, was ist meine Aufgabe? Was will der liebe Gott von mir? Und der liebe Gott will nicht, dass du dich quälst, dass du dich plagst, dass du siehst, dass du leidest, dass du dahin vegetierst. Er will, dass du lebst. Dass du dich aufraffst, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist, was der liebe Gott will. Und nicht nur, dass du da eine Lehre draus machst, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Aber was darf ich dann überhaupt? Da musst du sogar aufpassen, wie du richtig atmest. Deshalb sind die Hinduisten da mit Yoga und weiß ich, mit Atemübungen. Schau, pass auf, dass du nicht verschluckst. Wer heute mit dem Sabbat kommt, der hat die Bibel nicht verstanden. Der glaubt, man kann den Himmel sich verdienen. Weißt du, Gott hat uns beschenkt. Es ist vollbracht, steht in der Bibel, was Jesus ausgerufen hat. Es ist vorbei, ist alles getan. Und wir sind jetzt in einem neuen Bund, in einem neuen Verhältnis, in einem neuen Vertrag mit dem lieben Gott. Und du bist Kind Gottes nicht, weil du den Sabbat hältst. Nein, du bist ein Kind Gottes, weil du Jesus hast. Du hast Jesus und du genießt das Leben in vollen Zügen. Und Gott will, dass du das Leben in vollen Zügen genießt. Denn wenn du tot bist, kannst du das nicht mehr. Im Himmel kannst du nicht mehr fischen gehen. Im Himmel kannst du nicht mehr deinen Hobbys nachgehen. Da wirst du ganz andere Funktionen haben, dort im Jenseits. So, versuch jetzt fröhlich deine Straße zu ziehen. Und Petrus predigt am Pfingsten, ihr Juden, ihr müsst euch bekehren von der väterlichen Lebensweise. Das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Bekehre dich von deiner väterlichen Lebensweise. Das, was man dir aufdiktiert und anerzogen hat, egal ob es deutsch ist oder europäisch ist oder fromm, katholisch irgendwo. Nein, lass es alles einfach, lass dich dein Leben laufen. Genieß dein Leben. Du wirst mit mir im Paradiese sein, Schächer. Der Wiedergeborene, der ist ein fröhlicher Mensch. Der zieht seine Straße fröhlich weiter, frisch getauft, frisch gesegnet. Und dann wandert er mit Gott. Halleluja. Frei von all diesen fremden Kulturen. Der Mensch hat die Zivilisation entwickelt. Der Mensch hat Kulturen entwickelt. Du musst das machen. Weißt du, in der Gemeinde Jesu, da darfst du Christ sein. Da darfst, wenn du müde bist, kannst sitzen bleiben beim Singen. Oder du musst da nicht hinknien. Ist egal, in welcher Form, in welcher Position du betest. Und du musst da nicht vor der Klagemauer stehen und immer mit all deinen Knochen dich bewegen und gegen die Wand klopfen. Verstehst? Ich übertreibe es. Und ich mache mich lustig über dumme Menschen. Egal, wo sie sind. Und dann musst du nicht mit dem Weihrauch hin und her bimmeln. Ist das schön? Kannst Weihrauch nehmen. Damit die Geister wegfliegen. Vielleicht tut es manchmal dem einen oder anderen gut. Ein bisschen so bimmeln. Aber das muss nicht. Das geht auch so weg, wenn du in die Hände klatscht. Verstehst du? Und Gott lobst und preist und singst. Und du musst nicht irgendwie wackeln, dass alle deine 600, über 600 Knochenglieder sich bewegen. Gott ist anders als die Frommen, als die Religion. Gott will, dass du glücklich bist. Glücklich. Glücklich. Weißt du, bei den Juden war sogar verboten, am Sabbat was Gutes zu tun. Stell dir mal sowas vor. Die Kuh darfst nicht mehr melken. Die Ziege darfst nicht melken. Weißt du, alles verboten, alles verboten. Und jetzt, ich lese jetzt diese Geschichte, warum ich mit dem Sonntag komme. Lukas Kapitel 6, Vers 6 und die folgenden Verse. In einem Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Jesus ging öfters in die Synagoge. Jesus hat aus jedem Tag einen Gottestag gemacht, einen Segenstag gemacht. Er ging am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und dort saß ein Mann, irgendwo da hinten, dessen rechte Hand war verdorrt. Der wahrscheinlich hatte irgendwas gehabt, konnte die Hand nicht ausstrecken. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben genau Acht, die gaben genau Acht, ob er am Sabbat heilen würde. Die gaben genau Acht. Die haben genau den Mann beobachtet, was passiert. Denn der Herr Jesus ging durch die Synagoge und hat die Leute angeguckt. Da war mal in einer Synagoge war eine krumme Frau. Und er sagt, Weible, richtig auf, steh gerade. Gott hat dir gerade Wirbelsäule gegeben. Lass dich nicht von den Männern unterdrücken. Denn im Judentum waren die Frauen unterdrückt. Sind nichts, haben keine Seele, gar nichts. Verstehst? Lass dich nicht von diesen Mannsbildern unterdrücken. Richte dich auf. Und der Synagogenvorsteher regt sich auf. Was? Das kannst du an einem anderen Tag machen, aber nicht am Sabbat. Der Herr Jesus hat gerade ganz bewusst die Sabbate gebrochen. Die Sabbate der Juden. Und sie suchten irgendwas zu finden. Einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er aber wusste, was sie im Sinn hatten. Und er sagte zu dem Mann, ging vorbei, du, steh auf. Stell dich wieder in die Mitte und streck deine Hand und wedle mal. Palmsonntag. Wedle mal. Und der Mann stand auf und trat vor. Und dann sagte Jesus zu ihm, so lese ich in Lukas 6 hier, ich frage euch, jetzt Synagogenvorsteher, ihr Frommen hier, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Überleg mal, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Was ist am Sabbat erlaubt? Ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? Und er sah sie alle so der Reihe nach an und was ist erlaubt am Sabbat? Gutes oder Böses zu tun? Und so ist es. Und dann ging er zu diesem Mann und sagte, Mann, was denkst du, was ist am Sabbat erlaubt? Dich jetzt zu heilen oder nicht? Und dann sagte er zu ihm, streck deine Hand aus, beweg deine Hand. Lass uns miteinander anfangen zu boxen. So war der Herr Jesus. Und ich sage euch eines, das Judentum ist nur nach dem Talmud aufgebaut. Das kommt alles aus Babylon, aus der Gefangenschaft. Weißt du, die haben sich an Gott versündigt. Und da heißt es sogar in Babylon, wir haben ein Lied an den Flüssen von Babylon und so weiter, man zwang uns zu singen. Und wir konnten nicht singen, ferne von Jerusalem. Man zwang uns, die Jubellieder, Jerusalemslieder zu singen. Und so weiter. Weißt du, du musst die Juden zwingen. Singt in Babylon. Sucht der Stadt Bestes. Das hat der Herr gesagt durch die Propheten. Wir sind nicht hier zum Sterben. Hier sollt ihr heiraten, hier sollt ihr Häuser bauen, hier sollt ihr Fabriken aufbauen, was weiß ich, Geschäfte machen. Und nicht nur sitzen und sagen, oh Jerusalem, Jerusalem, du groß, hocherbaute Stadt. Ja. Gott will, dass du glücklich bist. Und dann lesen wir im Talmud, und im Talmud bist du dem Teufel begegnet und nicht dem lieben Gott. Glaub mir das. Da liest du, weißt du, was alles verboten ist, was nicht erlaubt ist. Und das Judentum ist aufgebaut ausschließlich nicht auf die Tora, auf die fünf Bücher Moses, sondern auf dem Talmud. Und für mich persönlich ist der Luzifer selber, der diesen Talmud diktiert und eingegeben hat, so voller Unlogik, verrückt. Und Talmud findest du Aberglauben, im Talmud findest du Götzendienst und die ganzen Dämonenlehre. Über 600 Dämonen findest du im Talmud. Für jede Situation. Und deshalb sind auch manche Charismatiker, Gott segne sie, aber die sind auch so verrückt. Verstehst du, sie haben das Judentum übernommen und sie haben für alles einen Dämon. Wenn du dich verschluckst, hast du auch einen Dämon. Lauter Lappalien. Verstehst du, überall alles Dämonen. Jesus hat den Teufel auf Golgatha besiegt und zur Schau gestellt. Öffentlich. Mit den ganzen Dämonen da. Im Talmud wird von dem Gebrauch von Amuletten berichtet, was eigentlich Gott verboten hat, sich Bilder zu machen. Da wird es berichtet. Ihr könnt euch hier zitieren, aber ich habe keine Lust dazu. Da wird über Totenbeschwörung geredet, da ist alle möglichen Flüche, wie man Leute verflucht. Deshalb hat der Heilige klipp und klar gesagt, segnet und flucht nicht, liest nicht euer Talmud. Liest die Segensbotschaften Gottes, gesegnet ist der Mann und gesegnet ist das. Und dann im Talmud steht es, unheimlich viele Lügen über Jesus. Ja, über Jesus und seine Nachfolger. Verstehst du, was sie über Jesus alles schreiben, das darf ich gar nicht sagen, das ist eklig sogar fast. Allerlei Gesetze gegen die Nichtjuden. Ich habe sie durchgearbeitet, diese 10.000 Seiten in 3 Jahren. Verstehst du, was dort alles verboten ist? Und so entstand das ganze Götzendienst, in dem Jesus kam. Die Juden waren alle voller Dämonen. Und das Zeichen, dass sie dämonisiert waren, die Ohren sind verstopft gewesen, die Augen waren blind und Mund war schwer und Zunge und sie waren gelähmt. Das sind Werke Satans. Und er hat die Menschen befreit. Durch die Worte. Jesus trieb nicht die Dämonen irgendwie mit großen Kämpfen aus, sondern durch Worte. Kommt. Er hat gesagt, komm, glaub doch nicht den Schmarrn. Oder hier, wie dieser Mann in Gardera, da kommt Jesus zu ihm und sagt, Mann, zieh dich anständig an, lauf nicht so rum. Und, ja, aber die Schweine, ich bin ein Jude und ich habe so viele Schweine, was soll ich da machen? Dann sagt Jesus, ja, ist egal, schlachte sie ab, mach Wurst draus. Oder was du willst. Und der Mann zieht sich anständig an und lässt die Schweine den Abhang runterstürzen. Die sollen laufen. Ich lasse die Schweine in die Freiheit laufen. Ich binde die Schweine jetzt nicht und fessle sie nicht. Und ich bin kein Schweinehirt mehr. Das waren seine Schweine. Der Herr Jesus hat nicht die Schweine darunter geschubst und den Abhang hinunterstürzen lassen. Nein, der Mann sagte, ja, was soll ich mit den Schweinen machen? Lass laufen. Wenn heute sich ein Kinobesitzer bekehrt, von Sex und Pornoladen bekehrt, weißt du, was er macht? Er gibt den Laden auf. Er verkauft nicht mehr weiter diese Pornosachen oder diese Piepshow macht er nicht mehr. Verstehst du? Er löst sich, er ist erlöst. Und dieser Mann war angezogen. Deshalb sind nachher die Schweinehirten von der Umgebung zu Jesus gekommen. Geh aus dieser Gegend, sonst verlieren wir unser Geschäft. Dann sind wir pleite. Jesus war ganz normal und ganz sachlich. Weißt du, und das ist Erlösung. Halleluja. Nicht verkrampft, ich muss. Im Talmud findest du so viel Okkultismus. Weißt du, die ganze Ideologie der Juden, was wir heute neue Weltordnung nennen, das wirst du dort alles finden. Nur nebenbei. Nicht im Wort Gottes. Diese 5 Bücher Mose. Und Religion ist nichts anderes, wenn du dann liest, Hass gegen die Christen. Die Frauen haben keine Seele und der fromme Jude denkt, oh, und danke Gott, oh Gott, ich danke. Leider steht das nicht da beim dem Gebet von dem Pharisäer. Ich danke dir, dass ich nicht als eine Frau zur Welt gekommen bin. Was kann die Schwester, dass du als Schwester, als Frau zur Welt gekommen bist? Hast du rausgesucht, ob du Mann oder Frau bist? Ich habe es nicht rausgesucht. Aber Gott liebt Mann und Frau. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und das gehört zu der Schöpfung Gottes. Und du siehst, wie lebensverachtend die ganze Religion dort ist. Und deshalb auch von Paulus weißt, der Verfolgte ist fanatisch gemacht worden durch das ganze Pöbelvolk, verfolgt die Christen, bis er selbst von Jesus eingeholt wird. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Du siehst, der Triumphzug des Glaubens, der Triumphzug der Erlösung. Und im Talmud, da wirst du finden, weißt du, da werden die Christen, Jesus Christus steht als Zauberer dort und Verführer, und die Christen sind Götzendiener, schlimmer als die Türken, Mörder, unzüchtige Menschen, unreine Tiere. Christen, ich soll ein unreines Tier sein? Ich wasche mich jeden Tag. Verstehst du? Aber nur nebenbei, den ganzen Blödsinn. Menschen werden dort, weißt du, als Schweine genannt, als Bestien, diese Heiden, die nicht jüdisch sind. Weißt du, sie sind teuflischen Ursprungs, gehören in die Hölle. Schon allein Geschlechtsverkehr mit einem Nichtjuden ist verboten, oder Nichtjüdin. Oder wenn ich dann weitergehe, die Ehe zwischen Juden und Christen ist ungültig, kann annulliert werden. Weiter lese ich da bei den Rabbinern und so weiter, was man alles tun kann. Weißt du, wir schimpfen über den Koran. Hör doch auf, über den Koran zu schimpfen. Fang an zuerst mal über Talmud zu schimpfen, denn das war zuerst. Und der Mohammed hat nur alles übernommen, was die da zusammengebraut haben. Der Koran ist doch ein heiliges Buch im Vergleich zu dem Talmud. Da wird sogar erlaubt im Talmud, dass der Rabbiner einen Christen betrügen kann, dem Christen wegnehmen kann, verstehst du, die und so weiter, und alle möglichen Mittel einsetzen kann. Die Christen sind Tiere. Tiere. Weiter wird ausgeführt, wenn man von Christen etwas findet, soll man ihm nicht zurückgeben. Man darf ihn betrügen, man darf ihn wuchern. Deshalb, man darf mit Christen Geschäfte machen. Die ganzen Geschäfte, Zinsgeschäfte. Weißt du, ich bin so dankbar, dass ich erlöst bin von diesem Fluch des Gesetzes und diesen ganzen Gesetze überhaupt. Im Talmud heißt es weiter, einem kranken Christen darf nicht geholfen werden, selbst wenn er in Todesgefahr ist. Ist das nicht furchtbar, grausam, unbarmherzig? Wenn du das nicht glaubst, lies selber den Jerusalemer Talmud. Arbeite durch. Da wirst du aufgehen und sagen, ich will mit diesem Volk nichts zu tun haben. Die haben Jesus gekreuzigt. Da wird sogar befohlen, im Talmud wird befohlen, dass Christen ohne Gnade getötet werden können. Sind Ketzer und so weiter. Man soll sie in den Brunnen werfen und sie ersaufen lassen. Das war nicht der Martin Luther, der das gesagt hat. Das hat er nur aus dem Talmud rausgeholt. Der kannte den Talmud noch. Als Christ darf man nicht einmal die Gesetze der Juden studieren. Das ist todesschuldig, wenn er die Gesetze Israels studiert. Ich bin so froh. Jesus hat mich erlöst. Und ich bin nicht mehr unter diesem Fluch des Alten Testaments. Das Alte Testament ist nicht ein verfluchtes Buch, sondern das Alte Testament weist uns auf Jesus hin. Aber was man daraus gemacht hat in der babylonischen Gefangenschaft, da wird, im Talmud wird sogar erwähnt, und der Planaites, eine Geschichte, da wird erzählt, dass ein Jude einen Christen tötet, er sündige nicht vor Gott, sondern er erfülle eine Tat Gottes, wenn er einen Christen tötet. In diesem Gespräch, du siehst, wie furchtbar diese Leute sind. Natürlich schimpfen sie die Deutschen. Holocaust und alles, was da war. Es war schlimm. Aber weißt du, man sollte das Christentum ausrotten. Und was wir hier in Deutschland im Augenblick erleben, mit Frau Merkel und all diesen Leuten, mit einer dieser Völkervermischung, Deutschland soll ausgerottet werden. Weil Martin Luther die Bibel übersetzt hat, die Reformation ausgelöst hat. Die christliche Religion, wir sollen Mohammedaner werden. Und ich sage, wenn wir Christen nicht aufpassen, ich habe gestern euch gesagt, in der Predigt, hört euch diese Predigt an, ich habe gestern gesagt, wenn wir Christen weiter schlafen, wir werden in zwei, drei Generationen, wir werden Mohammedaner sein. Alle miteinander, unsere Kirchen werden Moscheen werden. Wir werden uns wundern, wir werden unser blaues Wunder erleben. Mittlerweile gehen hier in Berlin nicht einmal 10% der Bevölkerung zur Kirche. Oder auch in Deutschland. Das Christentum ist eine Minderheit ausgeworden, hier in Deutschland geworden. In der Welt nicht. In der Welt draußen das Christentum wächst, und ich bin Gott dankbar. Wenn ich irgendwo in Brasilien denke oder in Südamerika vor allem, da wächst das Christentum. Das Christentum ist weltweit im Wachstum, aber hier bei uns in Deutschland, im Land der Reformation. Und mit allen Mitteln soll das ausgerottet werden. Der Siegeszug des Evangeliums geht weiter. Und eines Tages wird der Tag kommen, wo es dann heißt, gesiegt hast du, o Galiläa. Das christliche Abendland wird zerstört, systematisch. Christentum. Von da, wo die ganzen Missionare ausgingen. Es geht um Christus, um Jesus. Und hier scheiden sich die Geister. Gott hat Ja zu Jesus gesagt. Er hat Jesus angenommen und er hat seinen Stempel drauf gedrückt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dem sollt ihr dienen, dem sollt ihr nachfolgen. In Markus Kapitel 7, Vers 9 heißt es weiter, dass Jesus sagt, das Äußere ist gar nicht so wichtig, das Innere, darauf kommt es an, wie es im Herzen aussieht. Weißt du, nicht was du glaubst und was du vermutest, die sind alles Tiere oder die sind ja nichts wert. Paulus sagt, ja, die Wahrheit ist das, was euch frei macht. Und die Wahrheit ist eine erlösende Sache von Jesus Christus. Und wir sollten aufhören, da irgendwie uns ablehnen zu lassen von und zurückweisen zu lassen von irgendjemand. Wir sind von Gott gewollt. Wir sind von Gott erlöst. Jesus hat sogar den Esel genommen. Oh, ich mag den Esel. Diesen Freddy. Oder wie der hieß. Ja, verstehst du, ich mag. Ja. Und Gott hat zuerst die Tiere erlöst. Das, was die Juden bezeichnen. Wir sind Viecher. Verstehst du? Er hat so ein Vieh erlöst wie dich und mich. Germanen. Heiden. Sonnenanbeter. Wenn wir das alles wüssten, was die Leute so in ihren Köpfen haben, in ihren Herzen haben, von Generationen seit 2000 Jahren, würde ich sagen, nein, danke. Gott liebt alle Menschen und das sehe ich an Golgatha. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Jesus sagte dem Mann hier, streck deine Hand aus. Und er tat und seine Hand war wieder gesund. Und da wurden sie alle wütend. Verstehst du? Statt dankbar zu sein, dass jemand gesund wird, werden sie wütend in dieser Geschichte. Wütend. Jesus, warum heilst du am Sabbat? Ja, dann sagt er, am Sabbat muss man Gutes tun. Leben retten. Das ist, was du am Sonntag machen solltest. Deshalb ist für uns Sonntag so wichtig. Am Sonntag sollten wir Leben retten, Leben ernähren, Leben stärken, Leben aufbauen, Menschen zum Leben ermutigen. Gott arbeitet am Sonntag. Gott ist auf dem Plan. Gott hat nicht aufgehört zu existieren. Es gibt keinen Stillstand beim lieben Gott. Oh, Halleluja, Lob und Dank. Gott arbeitet unter den Völkern weiter. Und du siehst, Paulus kommt irgendwo in irgendeiner Stadt in Kleinasien. Und da bekehren sich die Menschen, schmeißen ihre Götter raus und werden Kinder Gottes. Eigentlich sollten die Juden jetzt jubeln und sagen, oh, guck mal, die bekehren sich, die werden gläubig, die werden errettet. Was machen sie? Die machen eine Aufruhr. Die hetzen sogar die Politiker auf. Verfolgt sie, jagt sie aus der Stadt. Das sind Verbrecher. Und du siehst, nicht die Heiden, doch den Heiden war es alles wurscht. Aber die Juden haben das Pöbel aktiviert, aufgehetzt und die Christen vors Gericht gezerrt. Und Gott sagt, ich arbeite. Jesus Christus derselbe, gestern, heute, morgen und alle Ewigkeit. Weißt du, Gott arbeitet. Er macht aus Wasser Wein. Das war Jesus, das war das erste Wunder, das er tat. Darfst du nicht. Ja, du darfst kein Gläschen Wein trinken. Ja, das darfst du. Du darfst fröhlich sein. Denn ein Glas Wein erfreut des Menschen Herz. Aber alles verboten. Ich will dich nicht zum Säufer einladen. Und Säuferfest, nein. Aber ich möchte dich befreien, dass du hilfst oder dass du verstehst, ich bin frei von allen Beklemmungen, Verboten, die man mir so aufdiktiert hat. Fang an, sonntäglich zu leben. Mach aus jedem Tag einen Gottesdienst. Mach aus jedem Tag, aus jedem Werktag, aus jeder Arbeit einen Gottesdienst. Wir Christen sollen anfangen, aus allem, was wir tun, einen Gottesdienst zu machen. Da gibt es ein Lied, was wir auch ab und zu mal singen. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Strohhalm, den ich aufhebe, alles, was ich tue, alles meinem Gott zu ehren. Alles so, Fenster putzen, Gott zu ehren. Gemeinde putzen, Gott zu ehren. Jemand einladen zum Kaffee und Kuchen, Gott zu ehren. Immer, alles was wir tun, Soli Deo Gloria. Das hat Bach immer gemacht, hinter jedem Lied. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und wir sollten Gott allein die Ehre machen in allem und Ehre geben. In Gottesdienst, wenn wir gehen, zur Ehre Gottes. Du musst nicht wegen mir hierher kommen, bleib zu Hause. Und du musst die Predigt nicht wegen mir hören, sondern zur Ehre Gottes, damit Gott zu seinem Recht kommt. Ich habe nichts davon, Ich predige, bereite mich vor, bilde mich selber dabei, lerne was dabei und gehe weiter. Indem man sich vorbereitet, lernt man am allermeisten. Deshalb bereite dich für eine Andacht vor, für eine Predigt oder was auch immer ist. Verstehst du? Dann lernst du am allermeisten. Sei froh. Als die Jünger in Antiochien den Gottesdienst feierten, am ersten Tag der Woche sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Paulus oder Saulus zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Weißt du, wenn du Gottesdienst anfängst zu feiern, wenn du aus allem einen Gottesdienst machst, wenn du die Blümchen gießt und wenn du irgendwas machst, alles meinem Gott zu ehren, dann bekommst du eine Inspiration, ein Rhema-Wort. Da liest du, denkst du, das muss auch in der Bibel drin stehen. Was steht da in der Bibel? Was ein inspiriertes Wort bekommst du für den Tag? Eine Losung, Tageslosung. Das ist, was du brauchst. Tageslosung. Die ersten Christen versammeln sich am ersten Tag der Woche. Da, wo die anderen fertig waren, haben sie ja gleich weitergemacht. Als wenn sie nicht genug kriegen würden vom lieben Gott. Ja, der letzte Tag der Woche war für sie der erste Tag wieder. Sonntäglich leben heißt es, da anfangen, wo die anderen aufhören. Da weitermachen, wo die anderen aufgeben. Da weitermachen, wo die anderen nichts mehr wollen. Da unnötig zu dienen. Einfach unnötig die zweite Meile gehen. Das ist sonntäglich zu leben. Unser Leben ist nicht nur von der Begegnung mit Jesus, was wir morgens mit ihm erleben. Weißt du, bevor du in die Welt rausgehst, solltest du dem Herrn begegnen als erstes. Bevor du die Woche antrittst. Also für mich, als ich nicht Christ war, war der Montag ein blauer Tag. Verstehst du? Weißt du, da hat man die ganze Nacht durchgemacht, verstehst du, dann kam man und jetzt muss man arbeiten. Deshalb die ganzen Ausschüsse, was da passiert, das fehlt. Also Montagsauto war das. Montagsproduktion. Weißt du? Aber nein, wenn wir mit der Gegenwart Gottes etwas beginnen, das wird wunderbar, das gelingt, das klappt. Mit Freuden. Als ich Christ wurde, ich habe so viel Spaß gehabt an Montag, der Montag war ein guter Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, Montag. Und wie der erste Tag ist, so ist die ganze Woche. Und deshalb, als die ersten Christen, liest mal Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, da steht es drin, nachdem Johannes den Herrn sah, das Angesicht des Herrn sah, dann konnte er den Antichristen verkraften, dann konnte er den falschen Propheten verkraften, dann konnte er die Ökumene verkraften, dann konnte er den ganzen Zirkus, die ganzen Gerichte verkraften, die Zornschalen, die ganzen Wehen. Aber er hat Christus gesehen. Und dein Problem und mein und unser Problem ist, wir haben Christus vielleicht noch gar nicht geschaut so richtig. Wir haben den Herrn nicht gesehen. Wenn du einmal Jesus geschaut hast, von Angesicht zu Angesicht, seine Herrlichkeit erlebt hast, dann sagst du, fantastisch, fantastisch. Ich fürchte mich nicht. Ich bin nicht mehr verklemmt, ich bin nicht mehr engstirnig, ich bin kein Schmalspur-Mensch mehr. Ich lebe jetzt, weil Jesus lebt. Ich siege, weil Jesus gesiegt hat. Und ich habe eine Zukunft. Die Auferstehung. Sie dachten immer an die Auferstehung. Jesus lebt. Wenn du nur Golgatha hast, nur das Kreuz, und nur am Kreuz hängst, da passiert nicht viel. Du bist traurig, kriegst Depressionen. Der starb, und der starb, und der starb. Ja, wer hat's noch überlebt überhaupt? Die Welt ist ein großer Planet, ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Großer Friedhof. Wer hat's überlebt? Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus lebt. Er lebt. Er lebt. Ja, er lebt für alle Zeit. Mein Jesus, ja, er lebt. Er hat uns befreit von der Vergänglichkeit. Befreit uns von den Niederlagen. Befreit uns, ja, von den ganzen dummen Vorschriften. Fang an zu leben. Einfach lässig zu leben. Frage dich, was darf ich, was darf ich nicht. Wenn du etwas nicht darfst, wird der liebe Gott dich schon auf die Finger klopfen. Glaub mir das. Das erlebe ich, das ist meine Erfahrung. Dann verbietet er mir und verbaut mir die Tür, verstehst du? Wenn ich sündigen wollte, ich habe mal eine Sache gehabt, ich wollte irgendwo zum Sündigen fahren oder was Sündiges tun, das Auto springt nicht an. Kannst machen, was du willst, das Auto springt nicht an. Und ich bin eigentlich froh gewesen, dass das Auto nicht angesprungen ist. Und ich kam nicht mehr dazu, irgendwas Übles zu tun. Weißt du, Gott sorgt schon, dass du nicht dahin kommst, wo du dem Fleisch nach dem Bösen hinkommen möchtest. Er verhindert es. Mach dir keine Sorgen. Am Sonntag, du sollst keinen Stress haben. Es sollte ein fröhlicher Tag sein. Leben und leben lassen. Und den Tag schön machen. Sich mit Gott beschäftigen, mit Mitmenschen beschäftigen. Ja, mit netten Dingen sich beschäftigen. Was auch immer sei. Lass das Negative einfach stehen. Beschäftige dich nicht so sehr mit den Schmerzen, Unglück, Leid und was weiß ich. Oder irgendwelche negativen Zustände. Danke Gott, heute Sonntag. Heute wird gegessen, getrunken und fröhlich sind wir fröhlich. Weißt du, heute wollen wir weiterleben, weitermachen. Und Gottes Absicht ist, dass du die Fülle hast, dass du an nichts mangelst. Sonntag sollte so ein Fest sein. Herr, ich danke dir. Du musst nicht immer Schnitzel haben und was weiß ich, Kuchen haben. Nein, ich werde nie vergessen, ich bin mal in Jugoslawien, damals noch unter Tito, und ich komme in irgendwo Kicken, da heißt es, oder Weißkirchen heute, und da komme ich hin, und wir sind in dieser Familie, 10 Kinder, oder, ja, der Mann hat eine große Familie, 10 Kinder, und sind arm, die haben nur ein Glas Wasser, aus dem sie trinken. Und dann hat er auf dem Tisch, als Gäste uns bewirten, hat er bewirtet ein Stück Speck, ein paar saure Gurken und eine Krumme und ein Stückchen Brot. Und dann hebt er das Glas und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viel haben. Er hat gesagt, guter Mann, das habe ich in meinem Herzen gedacht, du bist nicht in Deutschland. Du weißt nicht, wie es bei uns in Deutschland aussieht. Da haben wir alles, was wir brauchen, in Überfluss. Und du dankst für das Glas Wasser und für ein Stückchen Speck. Und ein paar Essiggurken. Aber das hat mich so berührt, wie der gedankt hat, Gott. Weißt du, das ist nämlich Sonntag. Auch wenn du im Armenhaus bist, im Siechenhaus bist. Gott danken, Herr, dass wir so viel haben. Der Mann hat mich inspiriert. Ich habe mich gar nicht getraut zu essen. Und denen Speck weg zu essen. Weißt du, dass Gottes Absicht ist, dass du dankst? Dass dein Herz voller Lob ist, voller Preis ist. Noch ein paar Worte ganz schnell, Jeremia 29, Vers 11. Ich weiß wohl, sagt der Herr, und das ist für Sonntag, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch ein Ende geben, wie ihr es erwartet. Was erwartest du von Sonntag? Setz dir hohe Ziele von deinem Leben. Was du erwartest, das kriegst du. Und ich habe schon so oft erlebt, Leute haben gesagt, wenn ich nur Weihnachten noch erleben könnte, dann reicht es mir. Und die kranke Leute, dann haben sie Weihnachten erlebt und nach Januar waren sie tot. Und wenn ich noch meinen Geburtstag noch erleben könnte, sie haben ihren Geburtstag erlebt und sie waren tot nach dem Geburtstag. Also, setz dir hohe Ziele, setz dir nicht so kleinkarierte, spießbürgerliche Ziele. Jeremia 31, Vers 3. Denn ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen mit lauter Güte. Ja. Jeremia 33, Vers 3. Obwohl der Jeremia der weinende Prophet war, aber der hat so viel Evangelium drin. Obwohl sein Leben schwer war, aber der hat so viel gute Botschaft drin. Hier, Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, sagt der Herr. So will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Halleluja. Hast gar keine Ahnung. Ich habe neulich gesprochen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott für dich bereitet. Hast gar keine Ahnung. Das ist Sonntag. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Halleluja. Das ist Psalm 23. Gott will dir nichts vorenthalten. Er will dir Überfluss geben. Er will, dass du beschenkt wirst, dass du überaus reichlich bist. Auch wenn du nur ein Stück Speck hast und Essiggurk und Krug Wasser. Und dann dieser Krug wird rumgereicht. Fang an, sonntäglich zu leben. Das kannst du, das darfst du. Du musst nur glücklich sein. Du solltest, auch wenn du schwer krank bist heute. Wir beten für Kranke, wenn jemand es wünscht. Aber letztendlich solltest du deine Tabletten nehmen und sagen, Gott, ich danke dir, dass es diese Tabletten gibt. Was würde ich ohne diese Tabletten machen? Ja, in aller Liebe. Ich bin Gott dankbar für die Ärzte. Ich brauche sie nicht, aber ich bin dankbar, dass es gibt. Und wenn ich brauche, sind sie da. Auch wenn sie mich quälen. Aber sie sind da. Fang an, Gott zu danken für die Ärzte, die dich piesacken und dich quälen. Was würdest du heute machen, wenn es kein Krankenhaus gäbe? Die meisten rennen gleich zum Notarzt. Gott macht es, dass du fröhlich bist und dass dir wohlgehe und dass du keinen Mangel hast an nichts. Aber fang an zu danken. Und dann eines Tages wird der Herr zu dir sagen, leg dir die Tabletten hin. Du brauchst nicht mehr, du bist gesund. Ich habe dich geheilt. Aber weil die Menschen Gott nicht ehren und Gott nicht an erster Stelle steht, fällt ihnen nichts zu und nichts ein. Meine Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, am ersten nach dem Reich Gottes, und dann wird euch solches alles zufallen. Fang an, Gott an erster Stelle in deinem Leben zu setzen. Morgens, wenn du zur Arbeit gehst, fang an, den Herrn zu preisen. Und du wirst sehen, da kommst du gut an, da läuft alles, da funktioniert alles, da ist alles schon eingestellt. Da musst du nur noch nacharbeiten. Ja, das ist so. Müssen wir nicht glauben, ist dir egal. Aber mach, was du willst. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, was mir Jesus gegeben hat. Gib Gott den Zehnten. Fang an, den Zehnten zu geben. Die meisten Leute sind geizig, bestehlen den lieben Gott. Womit betrügen wir dich? Gott sagt zu den Juden. Womit betrügen wir dich? Durch Zehnten und Hebopfer und all diesen Dingen. Das ist, wo die Leute den Herrn betrügen. Und sich mogeln und tja, machen sie so ein großes Zirkus. Fang an, sonntäglich zu leben. Der Herr zuerst. Als ich das in meinem Leben gelernt habe, den Herrn zuerst an erster Stelle zu setzen, dann habe ich nur gewundert. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Da muss ich nicht nach Arbeit suchen. Die Arbeit kommt zu mir und schneidet mich an und sucht danach. Und wir sollten 1. Korinther 10, noch 31. Wir sollten alles, was wir tun, sole Deo Gloria, Gott allein zu ehren, sonntäglich leben. Ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Ich bin entsetzt manchmal, wenn ich so Christen besuche, die beten nicht einmal, die machen nicht mal die Schnauze ab, auf, verstehst du, die danken Gott nicht vom Tisch. Weißt du, wir haben so reich gedeckte Tische, aber die Leute sagen kein Dankeschön. Wie die Ferkeln, stürzen sich im Trock und fangen an zu futtern. Ob ihr esst oder trinkt, oder egal was ihr tut. Pastor Lehmann hat ein Buch geschrieben. Weißt du, wir sollen Gott für alles danken. Und in diesem Buch schreibt Gott, segnet den Anfang und das Ende. Und da macht eine ganz kleine Predigt. Ein Prediger aus Erfurt, der ja in der DDR-Zeit einer der größten Pastoren war, bis zu 5000 junge Leute jeden Monat gehabt in seinen Gottesdiensten. Und dann schreibt, Gott segne meinen Eingang und meinen Ausgang. Und dann sagte, ich bin Gott so dankbar für meinen Stuhlgang. Verstehst du? Dass du scheißen kannst. Entschuldigung. Aber er dankt Gott. Warum? Er hat Probleme gehabt mit dem Stuhlgang und hatte die Bibel gelesen. Gott segnet unser Eingang und Ausgang. Nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie wir auf die Toilette gehen. Und ich weiß, wie schlimm das ist, auch für meine Frau. Es war furchtbar. Wir haben die Hölle durchlebt. Gott segnet den Ausgang. Und hier, alles, was ihr tut, zu der Verherrlichung Gottes. Wir haben oft gebetet, wenn meine Frau auf der Toilette saß. Und ich habe oft gedacht an Pastor Lehmann. Segnet den Ausgang. Weißt du, wir sollen auch solche Dinge in Betracht ziehen. Und nicht nur, das darf man nicht, so darf man nicht denken, das ist unrein. Oder schlimm. Alles zur Verherrlichung Gottes. Unser ganzer Lebensstil soll durch die Gnade Gottes durchdrungen sein. Alles, was wir tun, meinem Gott zu ehren. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Weißt du, das ist dieser Urfeiertag. Das ist die große Wende in meinem Leben. Jesus kam nach Jerusalem, zog ein, Halleluja. Und das bringt eine Wende. Der sitzt auf dem Esel. Diese göttliche Heimsuchung. Und jeden Tag und fast jeden Tag bin ich mir Gott bewusst. Herr, alles bin ich mit. Ich bin dir für alles dankbar. Ich habe es nicht verdient. Ich bin unwürdig. Ich bin nicht wert deiner Gnade, deiner Heimsuchung, dass du gerade mich genommen hast. Habe nicht verdient. Du segnest meinen Eingang und meinen Ausgang. Essen und Trinken. Und die Verdauung. Und dass ich satt werde. Und nicht krank. Unsere Lebensmittel sind vergiftet und verseucht, wenn wir nur mal lesen würden, was da alles drin ist und eingepanscht ist. Wir würden in Ohnmacht fallen. Und mich ekelt manche Speise grundsätzlich, wenn ich weiß, was da alles drin ist. Knochen, Haare. Und irgendwelche anderen Dinge, da kaufen sie beim Friseur die Haare ab, verschießen und warum dann machen unser Brötchen, Semmeln, Wecken oder wie sie alle auch heißen mögen, damit sie besser aufgehen. So viel Schindluder wird mit unserer Nahrung getrieben. Aber ich weiß, auch wenn wir etwas Giftiges essen oder trinken, es wird uns nicht schaden. Halleluja. Und vor allem, wenn wir mit Danksagung empfangen. Auch das vergiftete Zeug mit Danksagung. Du, das geht schon durch. Und ist egal. So wird jeder Tag geheiligt und von der Göttlichkeit erfüllt, wenn ich alles unter dem Segen Gottes stelle und fang an zu danken. Das ist, wozu ich dich heute ermutige. Fang an zu danken. Und der Sonntag ist dazu da, dass du Gott anfängst zu danken. Vater, wir danken dir. Wir danken für die Blumen. Wir danken für den Frieden. Wir danken für das und jenes. Und fang an zu danken. Ich habe in der DDR mal, noch unter Honecker, glaube ich 1980 war das, war ich in der DDR, oder 81 war ich in der DDR, predige irgendwo. Und ich weiß, in meiner Versammlung sitzen Stasi-Leute. Die Brüder haben gesagt, sei vorsichtig, was du sagst. Aber dann, weil ich wusste, dass Stasi-Leute im Gottesdienst sitzen und alles mitverfolgen, was der Pastor aus Heilbronn damals erzählt. Und dann habe ich gesagt, meine lieben Geschwister, ich bin Gott so dankbar, dass vom deutschen Boden in den letzten 40 Jahren kein Krieg ausgegangen ist. Ich habe das so in den Raum gestellt. Vom deutschen Boden, welchen Boden auch immer. Verstehst du, vom deutschen Boden kein Krieg ausgegangen ist. Wir waren in dieser Gemeinde, da waren Fenster ausgeschlagen und nur ein paar Leutchen da, verstehst du, aber und die Stasi-Leute noch dazu. Ich danke Gott, dass vom deutschen Boden kein Krieg ausgegangen ist. Weißt du, was passiert ist? Am nächsten Tag standen Leute am Fenster und haben das Fenster repariert von der Gemeinde. Und dann, das Merkwürdige, der Pastor kommt zu mir und sagt, Bruder Matutis, ich verstehe die Welt nicht. Jetzt hat doch die DDR-Leute, all diese Frommen, wo sie kennen, Busse zur Verfügung gestellt von den ganzen Dörfern, die sollen zu dem Pastor dort gehen zum Gottesdienst. Ich habe nur einen Gedanken nur in der Welt gesagt. Ich danke Gott, dass vom deutschen Boden 40 Jahre kein Krieg ausgegangen ist. Danke der Regierung. Danke den Menschen, Mitmenschen. Fang an, der Gesellschaft zu danken. Nicht nur dem lieben Gott, Vater, wir danken dir, weil sonntäglich Leben ist, dass wir allen Leuten anfangen zu danken. Und dann fängt die Sache an zu laufen und zu folgen. Gib jedem Tag eine göttliche Dimension. Mach aus jedem Tag Sonntag und nicht nur Sabbat, wo du nichts tun darfst. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Vater, ich danke dir, dass wir dich haben, dass wir dir dienen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns Sonntag geschenkt hast. Herr, dass wir diesen Tag der Auferstehung feiern dürfen, wie die ersten Christen. Die ließen sich nicht unterkriegen. Sie haben gefeiert, sie haben gesungen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Und sie haben dich gepriesen, Herr Jesus. Halleluja. Sie haben dir gedient. Sie haben Golgatha anerkannt. Sie haben Golgatha gerühmt. Dieses alttraue Kreuz und was auch immer gewesen ist. Sie haben dich groß gemacht, Herr Jesus. Und ich möchte auch an diesem Palmsonntag dich, Herr Jesus, groß machen. Wie du auf den Esel nach Jerusalem einziehst. Das Bild berührt mich. Und das Bild erweckt in mir Emotionen. Ich spüre, der Heiland ist da. Der Heiland ist da. Der Heiland ist gekommen, damit wir leben und volles Genüge haben dürfen. Können wir Amen sagen? Amen. Praise God. Peter.